NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Dezember 1919. Die Gründung der Arbeiterwohlfahrt.
Bochum-Dahlhausen morgens um kurz vor acht. Jero kann gar nicht schnell genug aus den Gummistiefeln und der dicken Winterjacke kommen. Schon verschwindet der Vierjährige über den Flur in den Raum der gelben Gruppe. Jeros Mutter freut sich.
Wir sind hier neu zugezogen vor anderthalb Jahren und hatten dann auch den Kindergartenplatz bekommen. Und das war für uns wirklich ein Segen, dass wir den Platz bekommen haben. Und er macht so viele Fortschritte und wir sind super zufrieden mit der Herzlichkeit und Engagement. Also unbeschreiblich.
In der Kindertagesstätte geht es an diesem Morgen munter zu, wie immer. Jero sitzt an einem Tisch und spielt in dem warm beleuchteten Raum mit kleinen Autos. Träger der Einrichtung ist die Arbeiterwohlfahrt in Bochum. Insgesamt 79 Kinder kommen hier täglich hin. Dahlhausen und der Bochumer Südwesten erlebten einen Wandel, sagt Kita-Leiter Christian Bader.
Grundsätzlich ist es so, dass Dahlhausen enorm Zuspruch erfährt. Viele Familien, viele junge Familien ziehen hier in diesen Stadtteil. Und somit wächst auch die Nachfrage an Kindergartenplätzen. Und es sind noch sehr viele, viele Familien auf der Warteliste Jahr für Jahr, die leider nicht berücksichtigt werden können. Und das ist in der Tat ein Problem.
Auch bei der Gründung der Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren spielte die Kinderbetreuung eine zentrale Rolle. Nur, dass damals, im Herbst 1919, ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs, vielerorts die blanke soziale Not herrschte in den Städten der jungen deutschen Demokratie. Kinderkrippen, Notspeisungen und Nähstuben zu Kaiserszeiten gab es das vorwiegend auf freiwilliger Basis. Die evangelische Kirche machte 1848 mit der Diakonie den Anfang. Caritas und Rotes Kreuz folgten. Das Prinzip: hier die Gönner, dort die Almosenempfänger.
Die konfessionellen Wohlfahrtsverbände waren eben sehr dominant und hatten sehr spezifische Vorstellungen, sehr spezifische Weltbilder, die eben nicht deckungsgleich waren mit den Vorstellungen der Arbeiterbewegung.
Philipp Kufferath ist Sozialhistoriker bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und hat gerade ein neues Buch über die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt veröffentlicht.
Deswegen hat die Arbeiterwohlfahrt trotz ihres Bekenntnisses für staatliche, öffentliche Leistung immer schon von Anfang an auch in der Praxis selber Hilfsleistungen, Einrichtungen organisiert, um letztendlich Formen der Selbsthilfe zu kultivieren und eben als Ergänzung der staatlichen Leistungen zu betrachten.
Es war also ein Kurswechsel, den die Weimarer Regierungspartei SPD an diesem 13. Dezember 1919 vornahm. Bis dahin hatte sie die Praxis der aus privater Hand stammenden Fürsorge aus Prinzip abgelehnt. Armenfürsorge gehöre in die öffentliche Hand, sei Aufgabe des Staates, lautete das sozialdemokratische Credo. Es kam zur Gründung eines SPD-Parteiausschusses in Berlin zunächst als Unterorganisation der Partei, die maßgeblich eine Frau vorantrieb, die 40-jährige gelernte Schneiderin Marie Juchatsch.
Sie ist 1906 nach Berlin gekommen und hat sich dort in verschiedenen Berufsfeldern eben auch mit der sozialen Notlage von Arbeiterinnen und Arbeitern beschäftigt, ist dann im Ersten Weltkrieg nach Köln gekommen und hat dort eben in der Kriegsfürsorge gearbeitet. Und diese Rollen prädestinierten sie dann eben nach 1919 für eine eigenständige Wohlfahrtsorganisation zu werben und eben auch als erste Parlamentarierin im Reichstag dann eine Rede zu halten.
Die Versorgung des Volkes mit preiswerten Lebensmitteln und Gebrauchsgütern, die Sozialpolitik, die Bevölkerungspolitik, die Wohnungsfrage, die staatliche Wohlfahrtspolitik sind von außerordentlicher Bedeutung für die gesamte arbeitende Bevölkerung. Demokratie ist Volksherrschaft. Ist sie nicht auch Selbsthilfe?
So, und jetzt?
Zurück im Bochumer Südwesten. Nicht weit von der Kindertagesstätte sitzen 11 ältere Damen und Herren um einen Tisch und machen gerade so etwas wie Selbsthilfe im Sinne von Marie Juchatsch. Jeder hält ein Smartphone in der Hand und hört gleichzeitig Klaus Morrison zu.
Also das insoweit bei mir, ich gehe noch mal eine Seite zurück.
Der 68-Jährige ist seit 10 Jahren Rentner und gibt hier gerade einen Smartphone-Kurs für Senioren, damit die sich auf modernen Wegen mit ihren Kindern und Enkeln austauschen können.
Mit WhatsApp fange ich an, damit sofort ein greifbarer Erfolg da ist.
Und dann freuen sich die Senioren genauso wie die Kinder, wenn das dann tatsächlich funktioniert.
Klaus Moreson macht das ehrenamtlich, weil es ihm Spaß macht. Und das ist nur ein Beispiel für die vielfältigen Angebote des Seniorenbüros, das AWO und Stadt Bochum vor 5,5 Jahren an dieser Stelle in einer ehemaligen Bankfiliale eröffnet haben. AWO-Mitarbeiterin Sabine Grote ist von Anfang an dabei.
Also das Seniorenbüro ist für mich ein ganz lebendiges Haus hier mitten im Stadtteil. Es gibt zahlreiche Gruppen, die sich hier treffen, zum Beispiel Sprachgruppen. Es gibt Sport hier im Seniorenbüro, es gibt ein philosophisches Café, es gibt eine Handarbeitsgruppe. Und es gibt sehr viele Menschen, die hier im Stadtteil engagiert sind. Und die können hier auch im Seniorenbüro einen Platz finden.
Derzeit nutzen 64 Ehrenamtliche wie Klaus Moreson die Räume der Arbeiterwohlfahrt. Und sei es nur als Ausgangspunkt für Stadtteilspaziergänge. Die AWO als Netzwerker im Quartier, so versteht es Mitarbeiterin Alexandra Kossack.
Als Möglichmacher. Wir beraten, wir moderieren, wir begleiten, wir helfen dabei, Aushänge zu machen, motivieren, selbst tätig zu werden und sich nicht bedienen zu lassen.
Er lebt also fort, dieser Selbsthilfegedanke, der am Beginn der AWO-Bewegung 1919 stand. Nicht nur in Bochum. Aus der kleinen Initiative von Marie Juchatsch und ein paar weiteren Sozialdemokraten ist ein Verein mit 370.000 Mitgliedern geworden. Trotz seines Verbotes 1933 durch die Nazis, die den ganzen Besitz der AWO plünderten und einen Neubeginn 1945 notwendig machten. Parallel dazu entstand eine professionelle bundesweite Organisation, ein Großkonzern in Sachen Wohlfahrtspflege mit 220.000 Beschäftigten in 18.000 Einrichtungen von Flensburg bis Garmisch. Streng genommen gibt es also zwei AWOs, das Haupt- und das Ehrenamt, die Firma und den Verein. Diese Parallelstrukturen führten immer wieder zu internen Reibereien. Nur ungern lassen sich die Manager der Pflegeeinrichtungen von den ehrenamtlichen AWO-Mitgliedern hineinreden, die sie beaufsichtigen sollen. Wilhelm Schmidt, der Präsident der AWO, will diese potenziellen Konfliktherde entschärfen.
Wir machen ständig Fortbildung an unserer Akademie, um alle Beteiligten, alle Akteure, vor allen Dingen auch die Leitungsgremien, darauf immer wieder einzuschwören. Aber man muss dann auch zugeben, es gibt leider auch Ausfälle und Auswüchse an der Stelle, wo wir sie nicht gerne hätten. Ganz wenige, aber die tun dann besonders weh. Und wenn bei uns auch mal Missbrauch betrieben wird, dann wird das natürlich ganz, ganz nachdrücklich geahndet und verfolgt.
Besonders ein Dauerthema lässt die AWO nicht los und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Ihr Verhältnis zur SPD. Beim Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg legten die Alliierten Wert auf eine strikte Trennung. Die AWO sollte nicht mehr eine Abteilung der SPD sein. Und auf dem Papier war sie das auch, so der Historiker Philipp Kuferath.
Es gab nicht mehr die direkte Kontrolle des Parteivorstands über jeden Schritt, der in der Arbeiterwohlfahrt gemacht wurde. Aber diese Kooperation verkörperte sich auf verschiedenen Ebenen, vom lokalen bis zur bundesweiten Ebene. Und blieb halt trotz der Eigenständigkeit bestehen.
Zu Deutsch, es bleiben die engen persönlichen Verflechtungen, bösartig roter Filz, zwischen örtlichen SPD-Politikern und AWO-Einrichtungen. Und das sorgt dann regelmäßig für Empörung. So wie kürzlich in Frankfurt. Dort musste der SPD-Oberbürgermeister erklären, warum seine Ehefrau als Leiterin einer AWO-Kita ein überdurchschnittliches Gehalt bezieht. AWO-Präsident Wilhelm Schmidt war selbst jahrelang Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag. Die enge Anbindung an die Partei, aus der die Arbeiterwohlfahrt entstand, ist ihm eine historische Verpflichtung. Das ist auch der Grund, warum die AWO sich immer wieder in die Tagespolitik einschaltet.
Ich finde, das ist einfach auch ein Auftrag, den wir mitnehmen, auch auf der Basis unserer Grundwerte. Wir haben auch als einziger Wohlfahrtsverband ein absolutes Mitwirkungsverbot von AfD-Mitgliedern, NPD und anderen genauso. Also wir haben aus der Geschichte einen Auftrag mitgenommen, uns genau an der Stelle offen und nachdrücklich einzusetzen.
Die AWO schreckt deshalb nicht vor konfliktträchtigen oder sensiblen Aufgaben zurück. Im Bochumer Südwesten etwa betreibt sie eine Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose.
Hier haben wir unser Lager. Im Lager befindet sich die Erstausstattung. Die Menschen, die zu uns kommen, bekommen in der Regel eine Matratze, Bettdecken, ein Topfset ist dabei, eine Pfanne, Teekanne, Teller, Tasse, Geschirr, Bettwäsche natürlich auch. Und in der Regel sind es hier Selbstversorger, sodass sie dann auf ihren Zimmern in ihrer Unterkunft kochen können und sich verpflegen können.
Christina Pell ist Sozialarbeiterin und leitet die Einrichtung an der Höntropper Straße, in der 218 Personen aus 16 verschiedenen Ländern in 2 oder 4 Bettzimmern leben. Streit gebe es selten, sagt sie, auch nicht zwischen Flüchtlingen und Obdachlosen. Nur halt die normalen, alltäglichen Reibereien, sagt Christina Pell, als sie einen Raum zeigt, in dem Obdachlose wohnen.
Ist natürlich eng, wenn man dann überlegt, wie der eine schnarcht mal oder so.
Stefan lebt hier seit fast 1,5 Jahren und klingt nicht euphorisch.
Auf Dauer ist das nicht so gut, finde ich. Was heißt, man hat keine persönliche... Dass man mal sagen soll, ich bin mal 2 Stunden für mich alleine, weil ich die letzten Jahre immer alleine gelebt habe und man gewöhnt sich auch an Alleinleben.
Christina Pell versteht das. Sie und ihr Team tun alles, um den Menschen hier so etwas wie ein Zuhause zu bieten für den Übergang. Man spürt, wie ihr die Arbeit Spaß macht. Eine Arbeit, die die Werte der Arbeiterwohlfahrt widerspiegelten, sagt sie.
Solidarität mit den geflohenen Menschen, Solidarität mit Menschen, denen es aktuell nicht so gut geht, diesen Menschen zu helfen, die aufzunehmen, die auch in ein neues Leben zu begleiten, in ein eigenständiges, selbstbestimmtes neues Leben, in Frieden zu leben, Gerechtigkeit zu erfahren, hier neue Werte zu erleben. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die AWO da übernimmt.
Dafür bekommt die AWO Geld. Sie nennt sich zwar Wohlfahrtsorganisation, aber eigene Mittel hat sie nur in beschränktem Maße zur Verfügung. Bei 2,50 Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat kommt da nicht viel zusammen. Die AWO ist eine der Säulen unseres Sozialstaates, zusammen mit Caritas, Diakonie, dem Paritätischen und weiteren mehr und wird deshalb auch aus Steuergeldern oder Mitteln der Beitragszahler der Sozialversicherungen finanziert.
Deswegen ist die Finanzierung des Sozialstaates und der Aufgaben, die wir wahrnehmen, so wichtig in dieser Zeit und darum ringen wir ständig. Man kann diese Arbeit nur leisten, wenn sie refinanziert wird über die Finanzierungssysteme des Wohlfahrts- oder Sozialstaates.
Und wenn die Situation in Alten- und Altenpflegeheimen besser werden soll, vor allem mehr Fachkräfte eingestellt werden müssen, dann, so Wilhelm Schmidt, müsse das auch die Allgemeinheit zahlen, nicht die AWO.
Wir wollen einen Tarifvertrag haben. Wenn wir das alles durchgesetzt haben, wofür die Zeichen zurzeit gut stehen, dann muss das auch refinanziert werden. Das heißt, die besseren Bezahlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Wohlfahrtsverbände, die werden dann natürlich vom Staat und von denjenigen, die in der Finanzierungslandschaft drin sind, Kommunen insbesondere auch, dann aufgebracht werden müssen.
Das wird man hier gerne hören. Das Rosalie Adler Seniorenzentrum der AWO liegt in Bochum-Dahlhausen fast in Sichtweite der Kindertagesstätte. In der 2. Etage, im Wohnbereich 2, wird gerade das Mittagessen ausgeteilt. Wahlweise Kaiserschmarrn oder Bratwurst mit Blumenkohl und Kartoffeln.
Manche wollen sie, das ist weniger, manche mehr wollen sie.
Anna Janik arbeitet als Hauswirtschaftskraft auf der Station. Alle Zimmer sind belegt derzeit, alle Stellen aber auch, sagt Leiterin Sanela Bieber.
Tatsächlich haben wir es wirklich gut. Wir haben wirklich das Glück, sage ich einfach, bei der heutigen Situation, dass wir kein Problem mit den Fachkräften haben.
Die älteste Bewohnerin im AWO-Altenzentrum ist sogar älter als die AWO selbst. 101 Jahre. Wo sie leben würde, wenn es die Arbeiterwohlfahrt nicht gäbe? Darüber kann man nur spekulieren. Die Sozialbetreuung und das gesellschaftliche Miteinander wären wohl ärmer. Nicht nur in Bochum, sagt Sozialhistoriker Philipp Kufferath.
Man kann sich eben keine soziale Gesellschaft wie die Bundesrepublik der Gegenwart vorstellen, ohne eben dieses Netz von Institutionen und Strukturen. Und da sind eben die Wohlfahrtsverbände und nicht zuletzt die Arbeiterwohlfahrt eben ein ganz zentraler Akteur.
Bitte schön. Halbe Portion oder ganze? Okay. Bitte schön, guten Appetit.
Danke.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Gründung der Arbeiterwohlfahrt heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.